The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 3. Januar. Ich bin sicher, Ihnen wurde Silvester mehrfach viel Glück im neuen Jahr gewünscht. Aber Glück oder Glücksempfinden ist sehr individuell, wie mir eine kleine Umfrage unter Kollegen gezeigt hat.
Ich liebe es, Gastgeberin zu sein und Menschen bei mir zu Hause zu haben und einfach zu sehen, dass sie eine gute Zeit zusammen haben und es sich gut gehen lassen.
Glück ist für mich innere Gelassenheit und Ausgeglichenheit und die dadurch einhergehende Möglichkeit, Dinge nicht immer super ernst zu nehmen und die kleinen Dinge im Leben auch mit Freude betrachten zu können.
Ja, dass ich überhaupt in Deutschland sein darf und dass ich so eine tolle Community um mich herum habe. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar und ja, das macht mich glücklich.
Für mich ist Glück, Zeit mit meinen Freunden und mit meiner Familie zu verbringen.
Ich persönlich glaube nicht an das große Glück. Das Leben ist eine Abfolge von Ups and Downs. Man kann aber kleine Glücksmomente sammeln, die einen dann für den Moment immerhin glücklich machen. Für mich zum Beispiel ist das nach dem Skifahren auf der Terrasse von einer Skihütte sitzen, Käsespätzle essen und auf die schneebedeckten Berge im Sonnenlicht schauen.
Wir wissen natürlich nicht, was Sie persönlich glücklich macht. Da können wir Ihnen auch nicht reinreden. Aber wir wollen Ihnen heute Morgen mal die rein wissenschaftlichen Fakten der Glücksforschung präsentieren, welche Erkenntnisse rund um das Thema Glück wirklich gesichert sind.
Ich will wissen, was Menschen glücklich macht.
Kein Problem. Hier ist der Glücksfaktor Nummer 1. Es sind Beziehungen. Partner, Kinder, Familie, Freunde, Kollegen, gute Nachbarschaft. Hieraus ziehen wir nachweislich das größte Glück. Das hat unter anderem die Harvard-Universität mit einer 80 Jahre dauernden Langzeitstudie mit insgesamt 2000 Teilnehmern belegt. Gute soziale Beziehungen vermitteln Verbindung und Zugehörigkeit. Das macht richtig glücklich. Wichtig ist es laut der Harvard-Studie aber auch, selbst aktiv zu werden und soziale Kontakte ganz bewusst herzustellen. Einmal im Jahr erscheint übrigens der World Happiness Report der UN. Hier fließen Daten aus 150 Ländern ein. Bilanzierend kann man sagen, die glücklichsten Länder der Welt haben gut funktionierende Demokratien mit hohem Einkommen. Auf Platz 1, wie immer, Finnland. In Finnland und in den anderen skandinavischen Ländern, die alle in der Top 10 sind, wird extrem großer Wert auf Gemeinschaft und gegenseitige soziale Unterstützung gelegt. Ehrenamt und Engagement auf kommunaler Ebene werden hier extrem groß geschrieben. Deutschland ist übrigens in dem Ranking von Platz 16 auf Platz 24 abgerutscht. Wollen wir das mal nicht alles der Ampel in die Schuhe schieben? Nächster Fakt: Geld macht nicht glücklich. Oder sagen wir besser so, unendlich viel Geld macht nicht unendlich glücklich. Finanzielle Polster sind nicht unwichtig für das Glücksempfinden, weil sie Sicherheit geben. Es gibt aber Studien, die belegen, dass man ab einem gewissen Jahreseinkommen nicht nachweislich glücklicher wird. Die Summe liegt bei rund $500,000. Ein Jeff Bezos oder eine Taylor Swift sind also nicht unbedingt glücklicher als ein durchschnittlich begabter Fußballer in der Bundesliga. Die Glücksforschung geht übrigens davon aus, dass 50% der Möglichkeit, ein individuelles Glücksgefühl zu empfinden, angeboren sind. 10% hängen von den Umständen wie Sicherheit, Gesundheit, zufriedenstellendem Aussehen und entsprechenden Finanzen ab. Und 40% können wir selbst durch bewusstes Verhalten ganz gezielt steuern. Und dabei wünsche ich Ihnen in diesem Jahr viel Glück. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Podcast-Kollege Julius van der Laar weiß, welche Herausforderungen bis zu Trumps Amtseinführung zu bewältigen sein werden.
Man merkt, die Trump-Basis spaltet sich, bevor er zumindest schon im Weißen Haus auch offiziell angekommen ist, über das wahrscheinlich zentrale Thema, nämlich Migration.
Unsere Börsenexpertin in New York, Anne Schwedt, weiß, wie die Wall Street ins neue Jahr gestartet ist. Außerdem lernen wir eine sprudelnde Geldquelle Roms kennen und berichten über die größte Frechheit des Skisports.
In New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana ist ein Auto während der Silvesterfeierlichkeiten mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge gerast.
Nach dem Terroranschlag von New Orleans prüfen eben die Sicherheitsbehörden einen möglichen Zusammenhang mit der Explosion eines Tesla Cybertruck vor einem Hotel des künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Las Vegas.
In den USA herrscht Chaos. Nach Anschlägen im Süden und Westen des Landes sehnen sich die Bürger nach Sicherheit und klaren Antworten, nicht nach weiteren Fragen. Die Herausforderungen, die Donald Trump zu Beginn seiner Amtszeit bewältigen muss, sind also enorm. Er steht vor der Aufgabe, die Wirtschaft zu stabilisieren, ein zutiefst gespaltenes Land zusammenzuführen und gleichzeitig seine Unterstützerbasis auch nicht zu verprellen. Dabei balanciert er zwischen seiner America First-Politik und den Erwartungen seiner neuen Verbündeten in der Tech-Branche. Mit nur 17 Tagen bis zu seiner Amtseinführung arbeitet Trump rund um die Uhr an den Vorbereitungen für seine zweite Präsidentschaft. Über sein Handeln und seine Kommunikation in dieser Übergangsphase habe ich mit dem politischen Strategen und US-Experten Julius van der Laar gesprochen. In den Monaten und Wochen vor der US-Wahl im November haben wir gemeinsam die wichtigsten Ereignisse, Daten und Personen des US-Wahlkampfs in unserem US-Politik-Podcast Race to the White House analysiert. Und nächste Woche kehrt diese Reihe zurück, um die ersten Schritte Trumps ins Oval Office zu begleiten. Hier unser Warm-up, ein kleiner Vorgeschmack. Viel Spaß beim Hören. Julius, Happy New Year.
Happy New Year, Chelsea.
Wir starten in ein neues Jahr, in dem Donald Trump wieder einmal Präsident der Vereinigten Staaten wird. Er hat jetzt ganz am Anfang, auch 17 Tage vor seiner Amtseinführung, aber einige Herausforderungen. Die großen Schlagzeilen in den USA gerade handeln von zwei Anschlägen. Einmal in der Silvesternacht in der Bourbon Street in New Orleans ist ein Pickup-Truck in die Menschenmenge gefahren und hat dabei mindestens 15 Menschen getötet und etwa 3 Dutzend weitere verletzt. Und dann gab es auch ein Tesla Cybertruck, der vor dem Trump International Hotel in Las Vegas explodiert ist. Und dabei ist auch ein Mensch ums Leben gekommen. Was bedeuten diese Anschläge für Donald Trump so kurz vor Inauguration?
Ich glaube, erstmal muss man sagen, furchtbar, dass sowas immer und immer wieder passiert. Wir haben es auch schon oft gesagt. Jedes Mal wiederholen wir diesen Satz, dass so sinnloser Terror natürlich passiert. Jetzt muss man sagen, wer war es? Es handelt sich hier um einen Täter, der Teil des amerikanischen Militärs war, der eine IS-Flagge angeblich mit sich getragen haben soll. Man geht auch davon aus, dass beide Anschläge in Verbindung miteinander standen, dass auch noch weitere Bomben oder zumindest explosive Sprengsätze überall downtown in Louisiana versteckt waren, die das FBI dann auch noch gefunden hat. Donald Trump hat sich sofort geäußert, hat gesagt, our country is a disaster and a laughingstock all around the world. It is what happens when you have open borders with weak, ineffective and virtually non-existent leadership. The DOJ, the FBI, the Democrat state and local prosecutors have not done their job. Also im Endeffekt sagt er, wir müssen am 20. Januar Amerika wieder großartig machen. Wir müssen die CIA und sämtliche Behörden fundamental reformieren und dafür hat er ja auch schon Leute nominiert und designiert, die das alles auch umkrempeln sollen. Und er sagt, es wird einen Neustart geben. Joe Biden, Kamala Harris haben das Land in den absoluten Abgrund gewirtschaftet.
Ja, wobei, und das muss man fairerweise aussagen, in diesem Fall hat es nichts mit offenen Grenzen zu tun, sondern das ist ein US-Bürger gewesen. Und das sieht man leider auch immer wieder in Amerika. Diese furchtbaren Anschläge, die da stattfinden, sind oftmals US-Bürger.
Aber es zeigt auch, dass Donald Trump nie einen Schnitt gemacht hat nach dem Wahltag im November, sondern quasi weiterhin im Wahlkampfmodus drin ist und wahrscheinlich auch in dieser, wir nennen es die sogenannte Permanent Campaign.
Aber ist es nicht schlau, das so zu machen?
Wenn wir zurückgehen, 2017, 20. Januar, als Donald Trump damals eingeschworen wurde, er hat genauso weitergemacht wie vorab, hat weiter seine Rallies gemacht, hat weiter so kommuniziert, als ob er im Wahlkampf gewesen ist. Und ich glaube, wenn wir einfach schauen, wie das mediale Environment ist, mit X natürlich, mit den ganzen Social Media Networks, ich glaube, dann lechzen die natürlich nach der Permanent Campaign. Und es ist nicht mehr so wie in den 1980er, 90er oder 2000er Jahren, wo man eben gesagt hat, es gibt da eine klare Unterscheidung zwischen beiden Phasen. Und deshalb spielt Donald Trump eigentlich das, was medial vorgegeben wird und was auch funktioniert, genauso auch weiter.
Du sprichst das Thema soziale Medien an. Ich habe einen Bericht in der New York Times gelesen, dass ein Großteil der Nominierungen, die er jetzt gemacht hat, was sein Kabinett betrifft, über soziale Medien, über E-Mails bekannt gegeben worden sind. Und ein Großteil davon ist nach 18 Uhr verschickt worden und viele davon auch nach 22 Uhr. Also er bereitet seine Präsidentschaft wohl rund um die Uhr vor. Man liest auch sehr viele Berichte darüber, was für Menschen ihn in Mar-a-Lago besuchen kommen. Aber die sozialen Medien spielen auch, und das ist natürlich keine große Überraschung, weil wir es in seiner ersten Amtszeit auch schon gesehen haben, eine Riesenrolle.
Damals, als Obama sein Kabinett vorgestellt hat, da gab es zu jedem Kabinettspick dann eben auch ein Event. Dort wurde erst die Policy vorgetragen. Dann sagte Obama, und jetzt möchte ich Ihnen meine designierte Ministerin oder Minister vorstellen. Dazu gab es eine Pressemitteilung und all diese Aspekte. Trump macht das Ganze über Twitter, beziehungsweise über X, das von Elon Musk natürlich auch kontrolliert wird. Es gibt eine Debatte, die Leute werden nach Mar-a-Lago eingeladen, es gibt Bilder dazu. Es ist fast die, wie gesagt, bessere, vielleicht zumindest zeitgerechtere Strategie, als jetzt an irgendwas festzuhalten, was vielleicht noch vor 10 Jahren oder 20 Jahren funktioniert hat, wo man es eben über ABC, CNN, CBS eben abends kommuniziert hat. So funktioniert es nicht mehr und deshalb geht Donald Trump mit der Zeit, beziehungsweise definiert auch, wie in Zukunft kommuniziert wird.
Aber das ist auch nicht das einzige Thema, das ein Elon Musk gerade auf dem Schreibtisch hat. Es gibt viele Menschen, unter anderem auch Elon Musk in Trumps Umfeld, die eine andere Meinung haben zum Thema Einwanderungspolitik. Also wir haben auf der einen Seite Hardliner-Einwanderungsgegner und auf der anderen führende Vertreter der Tech-Branche wie Elon Musk, aber auch wie David Sachs, der ist ein Risikokapitalgeber, der als Kabinettsmitglied für KI und Krypto-Themen ausgewählt wurde. Und Elon Musk hat sich in dieser Woche für H-1B-Visa ausgesprochen. Das ist das Visum, das vorwiegend für Tech-Spezialisten benutzt wird. Das ist ein Visum, das man bekommen kann, bevor man US-Bürger wird. Und das ist eben auch ein Visum, das Elon Musk selbst bekommen hat, bevor er eingebürgert wurde, weil er ja Südafrikaner ist.
Dasselbe gilt übrigens auch für David Sachs. Auch der ist damals in Kapstadt geboren, über dieses Visum nach Amerika gekommen. Und ich glaube, es zeigt aber eben, wie groß der Konflikt ist. Es gibt die Hardliner in dem MAGA-Movement, die natürlich sagen, wir folgen Donald Trump mit der America First Policy. Keine Einwanderung, die Mauer, build the wall, hochziehen. Wir wollen einfach überhaupt keine Einwanderung haben. Steve Bannon, der Chefstratege aus dem 2016er Wahlkampf von Donald Trump, der hat gesagt, die Immigration ist die Gefahr für die westliche Zivilisation. Er legt sich sogar mit Elon Musk an und sagt, das ist ein Toddler, ein Kleinkind, so wie der sich verhält. Und er sagt, wir müssen es sofort auch eben abwenden, diese H-1B-Visa. Und jetzt sagt natürlich Elon Musk, ey, wir haben letztes Jahr alleine 724 H-1B-Visas beantragt, um eben auch die notwendigen Entwickler, Ingenieure, eben auch für Tesla und eben auch viele andere Unternehmen ins Land reinzubekommen, um überhaupt...
Weil wir sie nicht haben in Amerika. Genau.
Das sagt Vivek Ramaswamy, der sagt, Amerika sind einfach, die Amerikaner sind viel zu faul, sagt er. Die sind nicht skilled enough, die haben nicht die Fähigkeiten, um genau auch diese Analysen, die KI-Möglichkeiten eben auch selber zu kreieren. Deshalb müssen wir die Leute eben auch aus Indien, aus Europa eben auch mit rüberholen, sonst können wir die Produkte überhaupt nicht bauen, mit der wir auch diesen Wohlstand eben kreieren.
Und dann hat man Menschen wie Laura Loomer auf der anderen Seite. Sie ist eine rechtsextreme Aktivistin und eine glühende Trump-Loyalistin. Und sie hat wieder rassistische Äußerungen von sich gegeben, vor Invasoren aus der dritten Welt gewarnt und sagt, dass ihr Ex-Account gesperrt worden sei von Elon Musk und wirft ihm Zensur jetzt vor. Also da ist wirklich eine große Debatte rund um dieses Thema entbrannt.
Und trotzdem hat noch ja, Elon Musk ihr den blauen Status wieder aberkannt, ne, diesen Influencer-Status aufweckt. Sie sagt aber, sie hat trotzdem die Abbuchung von ihrer Kreditkarte bekommen über die $16. Also man merkt, die Trump-Basis spaltet sich, bevor er zumindest schon im Weißen Haus auch offiziell angekommen ist, über das wahrscheinlich zentrale Thema, nämlich Migration.
Aber jetzt die Frage an dich, Julius. Wenn du ihn beraten würdest, was würdest du hier tun? Weil du hast dein Best Buddy Elon Musk, der sehr viel Geld für die Kampagne ausgegeben hat und wirklich so seine rechte Hand geworden ist jetzt, der aber fundamental anderer Meinung ist als seine Basis. Also was muss Trump in dieser Situation machen?
Mein Basketballtrainer hat immer gesagt, always dance with the girl who brought you. Ne? Also du musst immer auf jeden Fall einmal mit dem Mädchen tanzen, mit dem du auch zum Ball gegangen bist. Das heißt, stick to your fundamentals. Ne? Bleib bei der Basis dran. Ich glaube, wenn Trump die Basis verliert, dann bricht natürlich alles zusammen. Er weiß,
ja, aber Elon Musk hat ihn doch auch mit zum Tanz begleitet, oder?
Absolut. Aber der Ursprung Trump ist in America first. Er hat immer das Versprechen gemacht, dass er für den kleinen Mann, die kleine Frau vor Ort ist und für die das Leben besser machen möchte und eben nicht für Tech-Milliardäre. Ich glaube, Trump wird natürlich auf der einen Seite sagen, ich kümmere mich drum, ich sorge dafür, dass die Jobs für die Amerikanerinnen und Amerikaner besser werden. Wir wollen auf keinen Fall die ungezügelte Migration in unserem Land haben. Und trotzdem wird er natürlich sagen, wir brauchen hier ein paar von diesen Visas. Es sind ja, wie gesagt, bei Tesla alleine 724 für hochqualifizierte Engineers. Ich glaube, viel spannender ist der zweite Punkt, das andere Visum, wo es eben auch um die Farmworkers geht, um die ganzen Restaurantmitarbeiter, um die Cleaning Mates in den Trump-Hotels, wo Trump ja massiv Leute mit reingeholt hat, vor allem eben auch aus Mexiko für $15 die Stunde, die eben in Trump-Mar-a-Lago die Betten machen, ne? Das ist, glaube ich, das größere Thema, wo Trump angreifbar ist. Insofern, ich glaube, er wird es im Zweifelsfall nutzen als Wedge zwischen sich und Elon Musk und die Tech-Milliardäre, um zu zeigen, auf welcher Seite er steht. Aber schlussendlich, am Ende des Tages wird er dafür sorgen, dass es der Wirtschaft gut geht. Und dafür braucht natürlich auch Silicon Valley die ganzen Expertinnen und Experten rund um KI und Engineering im Datenbereich.
Ja, wir sehen also kein so einfacher Anfang für Donald Trump so kurz vor seiner Amtseinführung. Und deswegen, Julius, machen wir ab nächster Woche wieder unseren gemeinsamen Podcast Race to the White House. Nächste Woche geht's wieder los und dann werden wir uns diese ganzen Entwicklungen näher unter die Lupe nehmen und uns genauer anschauen. Und ich bin super gespannt, was da alles noch kommt und freue mich, dass wir unser Format weiter zusammen machen.
Chelsea und ich mich.
Ja,
Happy New Year.
Happy New Year's und auf ganz bald wieder.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keinem besser als unsere Frau an der Wall Street, Börsenexpertin Anne Schwedt. Also ab nach New York und guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Gestern hast du uns erzählt, wie die Börse das alte Jahr abgeschlossen hat. Aber Anne, sag uns, wie ist sie eigentlich ins neue Jahr gestartet?
Leider so, wie sie das alte Jahr abgeschlossen hat, nämlich mit einem Minus bei den großen Indizes. Der Dow Jones fiel um 0,4%, der S&P 500 und die Nasdaq um 0,2%. Damit ist es der fünfte Tag in Folge mit Verlusten und die längste Verlustserie seit April. Und dabei sah es am Anfang eigentlich echt gut aus, als die Märkte öffneten, stand zuerst ein Plus da, dann fing aber direkt die Gewinnmitnahmen an und die Märkte drehten wieder ins Minus. Insgesamt muss man aber auch sehen, dass das Handelsvolumen noch sehr gering ist und wir auch noch kaum neue Wirtschaftsdaten haben in den ersten Handelstagen hier an der Wall Street. Also aktuell fehlen einfach die Impulse, die an den Märkten hier die Richtung vorgeben.
Mal sehen, wie sich der Aktienmarkt im kommenden Jahr entwickelt. Und du, liebe Anne, wirst uns wie immer auf dem Laufenden halten. Heute hast du ja schon neue Zahlen mit dabei, nämlich die Auslieferungszahlen von Tesla. Wie geht es dem US-Autobauer?
Nicht so gut, Chelsea. Tesla hat in 2024 zum ersten Mal einen Rückgang bei den Auslieferungszahlen verzeichnet. Insgesamt wurden in 2024 1,79 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. In 2023 waren es noch 1,81 Millionen. Die Zahlen für das vierte Quartal verfehlten zudem die Erwartungen der Analysten und auch die eigene Prognose von Tesla. In Europa verzeichnete Tesla einen Rückgang der Verkaufszahlen sogar um 14% im Vergleich zum Vorjahr. schaut man sich neben diesen Zahlen die Tesla-Aktie an, kann man eigentlich fast nicht glauben, dass wir es hier mit demselben Unternehmen zu tun haben. Wir hatten ja hier im Podcast ja letztens schon drüber gesprochen. Durch Musks Einmischung in Trumps Wahlkampf hatte die Tesla-Aktie letztes Jahr um 63% zulegen können, obwohl es dem Unternehmen ja ganz offensichtlich nicht besonders gut geht. Auf diese Zahlen hin fiel die Tesla-Aktie gestern auch um 6,1%. Für dieses Jahr plant Tesla aber, kostengünstigere und autonome Fahrzeuge anzubieten, was zu einem Wachstum von 20-30% im Vergleich zu 2024 führen soll. Da können wir also mal gespannt sein, ob das klappt.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass es noch solch eklatante Unterschiede im Skispringen zwischen Männern und Frauen gibt. Wenn morgen bei der Vierschanzentournee in Innsbruck die männlichen Athleten wieder auf die Rekordjagd nach Ruhm, Ehre und satten Preisgeldern gehen, gucken die Frauen dagegen dumm aus der Wäsche bzw. aus dem Skianzug.
Schofenig, an diesem Tag der beste aller Springer, landet bei 143 Metern, gewinnt das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und sorgt damit für den zweiten Tourneesieg eines Österreichers bei dieser 73. Auflage der bekanntesten Tournee im Skisprungzirkus.
Einzelsiege wie hier von Daniel Schofenig aus Österreich beim Neujahrsskispringen in Garmisch bringen ihm immerhin 10.000 Euro. Und für die Qualifikation ins 50er Starterfeld hat er auch nochmal knapp über 3.000 Euro extra kassiert. Konkret daran stört sich aktuell die deutsche Skispringerin Selina Freitag, die auf die unterschiedliche Preisgeldgestaltung im Skispringen jetzt recht eindrücklich hingewiesen hat. Frauen bekommen nämlich im Gegensatz zu den Männern keine Geldprämie, wenn sie die Qualifikation geschafft haben, sondern Sachpreise. Sie habe beim Weltcup in Garmisch neulich erst für ihren Sieg in der Quali Duschgel, Shampoo und 4 Handtücher bekommen. Als ich diese Meldung gelesen habe, dachte ich erst, das sei ein Scherz, weil ich glaubte, wir hätten diese Zeit längst hinter uns gelassen. Wir erinnern uns, 1989 gewann das Team der deutschen Fußballfrauen die Europameisterschaft. Der Dank des DFB damals? Ein 42-teiliges Porzellankaffeeservice mit blauen, gelben und roten Blümchen drauf. Das ist 36 Jahre her. Es gibt anscheinend noch weiterhin ganz viel zu tun.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass im Trevi-Brunnen in Rom nicht nur Wasser sprudelt, sondern er auch eine wahre Geldquelle für wohltätige Projekte in der italienischen Hauptstadt ist. Weltberühmt ist der Brunnen ja spätestens seit der legendären Szene in Fellinis La Dolce Vita, als Anita Ekberg im Abendkleid badend dort die blonde Verführung spielt.
Marcello, come here!
Wer bist du?
Liz.
Silvia.
Seitdem ist der Brunnen bei jedem Rom-Touristen auf dem Pflichtprogramm. Und der Volksglaube will es, dass wenn man eine Münze mit der rechten Hand über die linke Schulter in den Brunnen wirft, einmal nach Rom zurückkehren wird. Wirft man 2 Münzen, verliebt man sich in eine Römerin oder einen Römer. Wirft man 3 Münzen, heiratet man diese Person. Dieses Schauspiel kann man fast sekündlich am Trevi-Brunnen beobachten und natürlich kommt da eine hübsche Summe zusammen. Bis zu 2 Millionen Euro landen in den Fluten des Brunnens pro Jahr. Für Bergung und Abtransport sind die römischen Wasserwerke zuständig. 2-mal pro Woche wird mit einer für Schwimmbäder entwickelten Maschine der Brunnenboden gereinigt. Unter der Aufsicht eines Polizeibeamten werden die Münzen gewogen und zur Caritas gefahren. Dort werden sie nochmal mit Leitungswasser abgespült und dann erst mit einer Spezialmaschine getrocknet, bevor eine andere Maschine die Sortierung übernimmt in Euro und anderes. Und es gibt wirklich viel anderes. Muscheln, Murmeln, Gitarrenplektren, Anstecknadeln, Trinkgläser, Regenschirme und Eheringe. Bei denen geht man davon aus, dass der Wurf über die Schulter besonders vehement ausgeführt wurde. Mit dem eingenommenen Geld werden Jugend- und Alzheimer-Projekte der Caritas finanziert, aber auch die römische Suppenküche für Bedürftige. Knapp über 50.000 Mahlzeiten konnten im vergangenen Jahr an Obdachlose ausgegeben werden, dank des Kleingelds im Trevi-Brunnen. Das sind die Vorteile des Bargelds eben. Den Wurf des 1-Euro-Stücks in den Trevi-Brunnen, der Gutes tut und einem die Rückkehr nach Rom verspricht, den kann man nicht PayPalen. Und an diesem kalten Januartag in Deutschland heute reisen wir jetzt alle ganz kurz zusammen im Kopf nach Rom. Ich wünsche Ihnen jetzt einen sonnigen Start in den neuen Tag, auch wenn wir die Sonne vielleicht nur in Ihrem Herzen aufgehen lassen. Gabor Steingart ist noch im Podcast Neujahrsurlaub, daher hören wir uns am Montag hier wieder. Same time, same place. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto.